Ich sagte, ich muss dem Kollegen an einem Punkt widersprechen. Also nicht alles, was aus Düsseldorf kommt, ist perfekt. Als Beispiel möchte ich den WDR anführen. Der steht nämlich für Wir dubeln Relotius. Habe ich gerade auf Twitter gesehen, dass man ein Pärchen für drei verschiedene Dokumentationen herangezogen hat und drei verschiedene Geschichten mit drei verschiedenen Namen. Beim WDR ist das überhaupt gar kein Problem. Die sind wahrscheinlich alle drei wahr. Ja, und zum Thema Spirituosen habe ich auch gerade eine wunderbare Nachricht von einem politischen Freund bekommen. Mit der starte ich sozusagen den Vortrag, damit sie auch wirklich alle wach sind. Sitzen zwei ältere Herren beisammen und der eine fragt den anderen, was willst du lieber haben, Alzheimer oder diese Zitterkrankheit, wie heißt sie nochmal, genau, danke. Und dann sagt der andere, na, ist doch völlig klar, lieber verschütte ich die Hälfte vom Whisky, als dass ich ihn nicht mehr finde. Ja, aber jetzt zum ernsten Thema, Schafarewitsch. Es ist eine Weile her, da haben Herr Lichtschlag und ich uns mal auf einer Veranstaltung in Ebrach getroffen und er drückte mir dieses Buch, Der Todestrieb in der Geschichte, in die Hand. Ein Titel, der mich normalerweise, um ehrlich zu sein, nicht unmittelbar zum Erwerb des Buches animiert hätte. Und sagte zu mir, Herr Krall, das müssen Sie lesen, damit Sie die spirituelle Dimension des Sozialismus verstehen. Dann war ich erst mal ein bisschen sprachlos, ratlos und fragte mich, Moment mal, Sozialismus, spirituell, bin ich jetzt im falschen Film? Ich meine, wenn es etwas Antispirituelleres gibt als den Sozialismus, dann muss man lange danach suchen. Aber dann habe ich das Buch gelesen und muss sagen, dass dieses Buch das erste Mal, solange ich mich erinnern kann, eines war, wo ich auf jeder Seite was dazugelernt habe. Und das passiert also wirklich praktisch so gut wie nie. Aber mit diesem Buch ist das passiert. Und das hat mein Interesse an Schafarewitsch geweckt. Und es passt auch in gewisser Weise sehr gut zu meinem eigenen Weltbild, denn ich glaube, dass man mit einer christlichen Perspektive, und die habe ich im Leben, das Thema Freiheit und den Kampf zwischen Freiheit und Sozialismus sehr wohl auf eine sehr eigene und weitführende Art und Weise interpretieren und analysieren kann. Deswegen Schafarewitsch. Ich möchte beginnen mit drei Zitaten. Jetzt muss man mal schauen, dass dieses... Ah, Moment, jetzt, so. Das erste ist von Roland Bader. Im Tod sind alle gleich, deshalb ist der Völkermord die Lieblingsbeschäftigung der Gleichmacher. Empirisch eindeutig belegt, hundertprozentig, da müssen wir uns nur das Schwarzbuch des Kommunismus anschauen und da wissen wir, dass das die Wahrheit ist. Der Tod der Menschheit ist nicht nur ein denkbares Ergebnis, wenn der Sozialismus triumphiert, sondern er stellt das Ziel des Sozialismus dar. Auch in vielfältiger Weise belegt, Igor Schafarewitsch, Der Todestrieb in der Geschichte, Seite 435. Und als Schlusszitat möchte ich Ihnen etwas geben, was ich 1998 mal im Economist gelesen habe. Da habe ich mich damals gewundert, aber ich habe nicht die Tragweite dieser damaligen Titelgeschichte vom 17. Dezember in der Weihnachtsausgabe von 1998 verstanden. Mittlerweile glaube ich, dass ich sie verstanden habe, da gehe ich nachher noch drauf ein. Da gab es einen Artikel, in dem dieses Zitat vorkam. The human species might yet fulfill its evolutionary potential if it would only go away. Also da ging es um einen Artikel über das sogenannte freiwillige Selbstausrottungsprogramm der Menschheit. Das ist, man nennt es Sui Genocide. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber dieses Zitat möchte ich erstmal noch einen Moment lang bei Ihnen einsickern lassen. Was ist meine Zusammenfassung und meine Hypothesen, wenn ich über Freiheit und Schafarewitsch nachdenke? Punkt 1 ist, dass die Perspektive, die Schafarewitsch auf den Sozialismus nimmt, eine im Kern spirituelle Perspektive ist. Aber er hat eine empirische Evidenz dahinter gestellt. Also es geht nicht nur um Theologie und diese Überlegung, was sozusagen eine religiöse Perspektive oder eine spirituelle Perspektive auf den Sozialismus ist, sondern er kommt eigentlich von einer rein Evidenzbetrachtung und fragt dann, was bedeutet das eigentlich im philosophischen Sinne? Diese neue Sichtweise, die er damals formuliert hat, und ich glaube, dass das damals eine neue Sichtweise war, ist im gewissen Sinne als prophetisch zu bezeichnen und sie verleiht in ihrer Konsequenz der von der Orthodoxie inspirierten Arbeit Schafarewitschs ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe keinen anderen Autor gefunden, der dieses Problem in dieser Weise nochmal so analysiert hat, auch nicht Solzhenitsyn und andere. Nach meiner Überzeugung basiert dieses Grundargument, dieser Konnex zwischen dem Sozialismus als Antagonismus der Freiheit und der Spiritualität darauf, dass die Freiheit im Grunde genommen das ist, was die Gottähnlichkeit des Menschen bestimmt. In der Bibel steht der schöne Satz, er schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Und der Naive, der Schlussfolger daraus, Gott hat Nase, Ohren, Augen. Ich glaube, dass es um was ganz anderes geht. Ich glaube, dass die Freiheit, die Selbstreflexion, die Fähigkeit, uns selbst zu erkennen, das Cogito ergo sum, die Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen, das eigentliche Merkmal sind, das uns Gott ähnlich macht. Und dass daraus auch der Antagonismus herrührt zwischen Sozialismus und Freiheit, weil der Sozialismus, wenn man ihn nach Schafarewitsch interpretiert, eine dämonische Angelegenheit sein muss. Der Sozialismus als Feind der Freiheit und damit als Feind des Menschen ist in dieser Perspektive die Inkarnation des Dämonischen, wie wir sie bereits bei Dostojewski 1873 in seinem bekannten Buch Die Dämonen finden. Und in seinem philosophischen Hauptwerk Der Todestrieb in der Geschichte arbeitet Schafarewitsch mehrere untereinander verflochtene Stränge heraus. Erstens geht er ein auf den chiliastischen Sozialismus als ideengeschichtliches Phänomen, das viel älter ist, als die meisten Menschen glauben. Wir denken immer alle, 1840 hat irgendwann mal Karl Marx mit anderen Theoretikern sich dahingesetzt und da was geschrieben. Nein, diese Sache hat eine sehr viel längere Ideengeschichte. Und bei Schafarowitsch, ohne dass ich jetzt auf alle Details sozusagen rekurrierend eingehen will, kann man nachlesen, dass die Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende zurückgeht. Die gesellschaftliche Realisierung der sozialistischen Ideen, die er beschreibt, reichen vom alten China über Mesopotamien, Ägypten bis zum Inka-Reich und in die Moderne. Und die Werteerosion, die wir heute sehen, die Umwertung aller Werte, wenn man Nietzsche folgt, als Grundlage einer Entwertung des Menschseins und der Menschenwürde an sich, ist letzten Endes die Programmatik des Sozialismus. Und daraus resultiert auch seine genozidale Natur, denn die Umwertung aller Werte bedeutet zunächst mal auch, dass das Menschsein entwertet wird. Die Freiheit wird entwertet, um das Menschsein zu entwerten. Das ist die Basis für die genozidale Natur dieser Ideologie. Der Werteaspekt ist das, was uns dann zur Frankfurter Schule führt, die ich mir als Thema für heute rausgesucht habe, weil sie eine Brücke schlägt zwischen der Art von Kulturmarxismus, die wir heute erleben, und dem, was Schafarowitsch empirisch als Bürger der Sowjetunion beobachten musste und beschreiben konnte. Es ist nämlich so, dass die Werte als Basis einer Ordnung der Freiheit über die gesellschaftliche Akzeptanz der Sünde, wenn man so will, in unserer Gesellschaft, und zwar im Zuge einer hedonistischen Versuchung einer durchsexualisierten Gesellschaft, erodiert. Und dass der Rest quasi in dem Sinne, wie ihn die Frankfurter Schule erreichen wollte, quasi ganz von alleine passiert. Es ist ein Automatismus, den man in Gang gesetzt hat. Das sind im Wesentlichen die Zusammenfassung und die Hypothesen dessen, was ich heute begründen möchte. Wenn wir uns die Frankfurter Schule anschauen, dann ist die nicht erst in den 60ern entstanden. Die meisten Leute denken, dass in den 60ern irgendwann mal die Frankfurter Schule die 68er inspiriert hätte. Dann sind die losgelaufen, haben ihren Marsch durch die Institutionen gemacht und das Ergebnis sehen wir heute. Nein, die Sache geht zurück in die 1920er Jahre. In den 1920er Jahren hat nämlich die Frankfurter Schule verstanden, dass die Revolution der Massen, der Arbeitermassen, nie stattfinden wird in einer funktionierenden freien Gesellschaft. Und zwar deswegen, weil die Arbeiter und die Handwerker und eigentlich auch alle anderen wissen, dass es ihnen in der Freiheit und im Kapitalismus eine Million Mal besser geht als im Sozialismus. Also, warum hat man das verstanden? Man hat letzten Endes eigentlich ideengeschichtlich quasi den Sieg der österreichischen Schule vorweggenommen mit der Frankfurter Schule in den 20er Jahren. Es war einem klar, dass die Freiheit immer mehr Wohlstand und eine bessere Gesellschaft schaffen würde als die Unfreiheit. Aber das war ja nicht das gesellschaftliche Zielbild dieser Menschen. Das gesellschaftliche Zielbild dieser Menschen in ihrer psychologischen Verquertheit ist nämlich nicht das Glück der Gesellschaft und des Einzelnen, sondern ist die Macht. Hier geht es um Machtfragen und hier geht es um die Beherrschung der anderen Menschen. Und letzten Endes, Künzli hat es mal in seinem Buch Psychogramm von Karl Marx so schön dargelegt, ist es so, dass die Proponenten des Sozialismus einen tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex haben, der sie dazu antreibt, Macht über andere auszuüben. Und deswegen das gesellschaftliche Zielbild gar nichts mit dem Glück der Menschen zu tun hat. In den 20ern hat die Frankfurter Schule also erkannt, dass der Sozialismus und der Kommunismus gesellschaftlich der Freiheit unterlegen ist und hat sich überlegt, wie kommen wir denn trotzdem dahin? Und der Weg dahin ist ganz klar, der Weg funktioniert über die Erosion der Werte. Die Werte müssen erodiert werden, damit die Erfolgsvoraussetzungen der freien Gesellschaft erodiert werden. Und wenn das geschehen ist, dann erst hat man eine Situation geschaffen oder kann eine Situation schaffen, wie man sie ähnlich nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal umfassend in einigen Gesellschaften Europas vorgefunden hat, die dann nach dem Scheitern einer Ordnung die Massen dazu bringt, eine sozialistische Revolution zu machen. Die werden sie kurze Zeit später bereuen, aber in dieser Situation, in dieser krisenhaften Situation und auf eine solche laufen wir nach meiner Überzeugung zu, hat der Sozialismus seine Chance, und weil in solchen Situationen immer die, die am gewaltbereitesten sind, auch diejenigen sind mit den besten Chancen, die Macht zu ergreifen. Ich werde heute über diese kommende Krise fast überhaupt kein Wort verlieren, weil da können Sie meine Reden dazu im Internet nachschauen und was über Bankenkrise und Eurokrise und was und Wirtschaftskrise und was da alles kommt. Aber das ist die Krise, die letzten Endes das Brainchild, wenn Sie so wollen, des Sozialismus ist. Man hat alle Werte erodiert, man hat die Erfolgsvoraussetzungen erodiert, man hat eine Planwirtschaft eingeführt und den meisten Menschen ein Wertesystem eingeimpft, bei dem sie die Knechtschaft für einen erstrebenswerten Lebensinhalt halten, und das wissen sie noch nicht mal. Heute haben wir also die Situation, dass die 68er ihren Marsch durch die Institutionen abgeschlossen haben. Diese Institutionen sind jetzt korrumpiert und die Basis der Krise der freien Gesellschaft ist die Verachtung durch die herrschenden linken Eliten. Und was war der Weg dahin? Man musste die Bausteine der freien Gesellschaft erodieren. Dazu gehört die Freiheit des Wirtschaftens, dazu gehört aber auch ganz essentiell Ehe und Familie. Und zwar deswegen, weil Ehe und Familie den Menschen motivieren, für die Zukunft vorzusorgen und an die Zukunft zu denken. Und wenn Sie das System Ehe und Familie aushebeln, und da sind wir schon ganz nah am Völkerselbstmord angekommen, nämlich indem wir quasi ja unsere eigene Reproduktion nicht mehr hinkriegen. Also 1,4 Kinder reichen halt nicht aus pro Frau, um die Bevölkerung stabil zu halten oder die Überalterung der Bevölkerung zu stoppen, sondern führen dazu, dass die Menschen immer mehr Zeit und Arbeit aufwenden müssen, um eine umkippende Bevölkerungspyramide am Leben zu erhalten und dann noch weniger Zeit und Geld für Kinder haben. Das ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Also die Erosion der Familie durch die hedonistische Sexualisierung der Gesellschaft ist eins der Hauptmerkmale, mit denen man die Erfolgsvoraussetzung dieser Gesellschaft, dieser freien Gesellschaft unterminiert. Das spielt natürlich bei Schafarowitsch auch eine große Rolle, und zwar deswegen, weil es natürlich auch ein religiöses Thema ist. Wenn wir uns die wesentlichen Bausteine anschauen, auf die Schafarowitsch rekurriert, gibt es eigentlich vier, aber wer genau hinschaut, entdeckt plötzlich einen fünften. Und das Interessante ist, dass man ein paar Mal nachlesen muss, bis man den fünften entdeckt, nämlich Kunst, Kultur und Musik. Es sind im Wesentlichen vier Bausteine, Ehe und Familie, Eigentum, Individualität und Religion, bei denen der Sozialismus eine andere Perspektive einnimmt als die freiheitliche Ordnung. Im Sozialismus kann man sagen, dass die Familie das Feindbild des Sozialismus ist, und zwar vor allen Dingen auch deswegen, weil sie ein Bollwerk gegen die Abhängigkeit des einzelnen Individuums vom Staat ist. Wer in der Familie seine Stütze findet, der braucht den Staat nicht als existenzsichernd, aber der Staat braucht die Abhängigkeit des Einzelnen, damit er sozusagen ausgreifend in unser Leben hineinregieren kann. Das heißt, die Familie steht dem schon per se entgegen. In der freien Gesellschaftsordnung hingegen ist die Familie der Baustein der Gesellschaft. Anerkennt übrigens auch das Grundgesetz, wo da ausdrücklich drinsteht, dass Ehe und Familie den Grundbaustein des Staates und der Gesellschaft darstellen und dass der Staat deswegen Ehe und Familie zu schützen hat. Von diesem Auftrag hat sich unser Staat und die meisten anderen in Europa, im EU-Europa mittlerweile weit entfernt. Zweites Element ist Eigentum, und da erzähle ich Ihnen, die Sie hier auf der Jahrestagung von eigentümlich frei sind, überhaupt bestimmt gar nichts Neues. Es ist natürlich so, dass der Sozialismus das Eigentum abschaffen und durch Gemeinschafts- oder Staatseigentum ersetzen möchte, während in der Freiheit das Eigentum die Basis dafür darstellt, dass man sich, seine Familie ernähren, behausen, beschützen und unabhängig halten kann. Das heißt also, ohne dass es Eigentum gibt, gibt es kein unabhängiges, ökonomisch unabhängiges Individuum. Und deswegen ist natürlich der Sozialismus dieser Unabhängigkeit diametral entgegengestellt. Drittes Element ist die Individualität. Roland Bader hat mal geschrieben, das Hauptmerkmal des Kapitalismus ist eigentlich das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Unter dem Titel Privatsphäre und Recht an der eigenen Person. Dieses Recht an der eigenen Person gibt es natürlich im Sozialismus nicht, weil da der Mensch seine Existenzberechtigung nicht aus sich selbst und aus seiner Würde heraus bezieht, sondern er bezieht sie aus seiner Existenz als Teil eines Räderwerks, als Zelle eines Leviathan. Und deswegen ist natürlich die Individualität etwas, was zerstört werden muss. Und die anonyme Gesellschaft, die wir auch gerade errichten. Die errichten wir wie? Wir errichten sie durch Massenverblödung, durch die Erosion unseres Bildungssystems, durch Fernsehformate, bei denen man sich vorher lobotomisieren muss, um sie ertragen zu können. Und es gibt vielfältige Weisen, die Individualität anzugreifen. Die Individualität hat auch was damit zu tun, dass man eine Meinungsgleichschaltung betreibt. Und hier sehen wir jetzt interessanterweise, dass beispielsweise die Rolle der Kirchen in unserer Gesellschaft, die eigentlich die Individualität schützen müssten, und zwar deswegen, weil die Individualität und die Freiheit religiöse Ursprünge haben, gerade für einen Christen, sich gemein gemacht haben mit einem Mainstream. Dazu kann ich als katholischer Christ nur sagen, eine Kirche, die sich nicht mehr von der Gesellschaft abhebt, die braucht kein Mensch. Viertes Element folgt direkt daraus, ist die Religion. In der freiheitlichen Gesellschaft ist die Grundlage unseres Wertegerüstes das, was wir historisch entwickelt haben, die aus einer jüdisch-christlichen Tradition inspirierte Aufklärung. Und deswegen können wir uns frei entscheiden, unsere Religiosität zu leben, wie wir das wollen. Aber ohne Religiosität kann keine Gesellschaft funktionieren. Das hat Schafarowitsch klar erkannt. Der Sozialismus sieht natürlich in der Religion Opium für das Volk, obwohl er eigentlich selbst religionsartige Züge hat, denn er ist ein reines Glaubenssystem, er ist kein Wissenschaftssystem. Er stellt zwar den Anspruch, ein Wissenschaftssystem zu sein, aber diesen Anspruch erfüllt er in keiner Weise. Wesentlichste wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Erkenntnisse, denen verweigert sich der Sozialismus. Das beginnt mit der Evolution, die Evolutionstheorie, die ja in ihren Grundzügen die wesentliche Basis beispielsweise der österreichischen Schule ist. Also Evolutionstheorie gesellschaftlicher Art kann der Sozialismus gar nicht, weil das würde ja Wettbewerb und dergleichen Dinge voraussetzen. Und es endet bei der Frage, die von Mises mal so schön aufgearbeitet hat, bei der Frage der Logik. Der Sozialismus verweigert sich der Logik als solcher. Und es gibt auch Schriften von Marx, wo dann geschrieben wird, nein, die bürgerliche Logik ist nicht unsere Logik. Das heißt, die gemeinschaftliche Basis einer wissenschaftlichen Diskussion um die richtige Gesellschaftsordnung wird schon verweigert. Und damit stellt sich natürlich der Marxismus außerhalb eines wissenschaftlichen Weltbildes per se, wenn er sich offen der Logik verweigert. Das auch hat was mit Religion zu tun, weil natürlich die Religion eigentlich uns anhält, nach der Wahrheit zu suchen. Und wenn ich mich der Logik verweigere, dann wird es mit dieser Wahrheitssuche nichts. Und dann kommt das Fünfte, und das ist nicht in jedem Kapitel bei Schafarowitsch zu finden, aber an einigen Stellen ist es zu finden. Und da sieht man, dass totalitäre Weltanschauungen hier zu erstaunlich ähnlichen Ergebnissen kommen, nämlich Kunst, Kultur und Musik. In der freien Gesellschaftsordnung dienen die dem wahren, schönen, guten, wenn sie sozusagen aus dem, was uns die Aufklärung dazu zu sagen hatte. Und im religiösen Sinne ist Kunst, Kultur und Musik eine Korrespondenz zwischen Schöpfung und Schöpfer. Die Offenbarung, die ein klassisches Musikstück uns geben kann, haben wir gerade gehört, gibt uns Einsichten in die Natur der Existenz, die uns viele andere Dinge nicht geben können. Deswegen ist es eine korrespondierende Sache, die uns Erkenntnis ermöglicht. Aber Erkenntnis ist nicht Sache der Sozialisten. In den totalitären Systemen ist es oft so, dass Kunst, Kultur und Musik gleichgeschaltet werden. Sie werden erodiert, sie werden verflacht und oft auch verboten. Und es ist auch kein Zufall, dass beispielsweise die islamistischen Hardliner Musik in ihren Herrschaftsgebieten verbieten. Und so auch als Opium für das Volk übrigens bezeichnen, interessanterweise. Musik sei Opium für das Volk, das hat man da neulich von islamistischen Hardlinern gehört. Da schneiden sich totalitäre Systeme. Wenn wir den Kulturmarxismus und den Sozialismus gegenüberstellen, also diesen radikalen Staatssozialismus leninistisch-stalinistischer Prägung, wie wir ihn historisch im 20. Jahrhundert gesehen haben, und den, was ich mal zusammenfassend nennen möchte, den Kulturmarxismus einer hedonistisch-psychoanalytischen Ausprägung, weil die Psychoanalyse, die auch keine richtige Wissenschaft ist, aber als Scheinwissenschaft zur Begründung unglaublich vieler sozialistischer Ideen herangezogen wird, dann sehen wir bei diesen fünf Blöcken interessante Unterschiede. Ehe und Familie werden diskriminiert und zum Teil auch verboten im Sozialismus. Es gab Gesellschaftsordnungen, die das illegal gemacht haben, zu heiraten. In der kulturmarxistisch-hedonistischen Ausprägung sehen wir eine Sexualisierung der Gesellschaft, drückt sich auch aus in der Freigabe der Abtreibung, die übrigens auch ein Angriff auf die Menschenwürde ist, nach meiner persönlichen festen Überzeugung, und zwar deswegen, weil sie sich anmaßt, Menschen auszugrenzen vom Menschsein. Und der Staat als Familiensurrogat. Beim Eigentum ist es so, dass hier Verbot und Konfiskation die üblichen Mittel im Staatssozialismus sind. Im Kulturmarxismus, wie wir ihn jetzt haben, ist es eine Erosion der Verfügungsrechte. beim Eigentum durch Regulierung, Verwässerung, Besteuerung. Ein ganz aktuelles, brandaktuelles Beispiel ist die Mietpreisbremse, die uns als Ausbund an Gerechtigkeit, das größte Wieselwort überhaupt, verkauft wird, aber die nichts anderes ist als eine Enteignung und ein Wegnehmen von Eigentum und Verfügungsrechten über das Eigentum. Das Eigentum wird in seiner Substanz erodiert. Bei der Individualität haben wir im Sozialismus, das sieht man auch an den sozialistischen Bauten, das ist gerade, wenn man hier durch Ostdeutschland fährt, da hat man da noch einige Reminiszenzen, die man da so sehen kann. Militarisierung, Kasernierung, Sklavenarbeit, Abschaffung aller persönlichen Freiheiten. Die Uniformität, das Militärische, das Militaristische ist ein Wesenszug, um das Individuelle den Menschen auszutreiben, während es im Kulturmarxismus die staatliche Erziehung, die Entfremdung der Kinder ist, die Medienmanipulation, die politische Korrektheit und die soziale Ausgrenzung Andersdenkender. Bei dem Thema Religion haben wir im Staatssozialismus Verbot und Verfolgung und im Kulturmarxismus haben wir den Kulturkampf, wir haben eine antireligiöse Propaganda, wir haben Kampagnen der Lächerlichmachung von Religion und wir haben eine Entkernung und Instrumentalisierung der Religion. Das hat man übrigens auch in der DDR ganz interessant gesehen, wo man damals auch schon, haben wir jetzt teilweise wieder, Würdenträger der Religion herangezogen hat, um das System zu stützen. Und bei Kunst, Kultur und Musik haben wir im Staatssozialismus Zensur, Instrumentalisierung und in extremen Fällen Verbot, während wir im Kulturmarxismus Instrumentalisierung, Monopolisierung und Verflachung haben. Sobald aber der Kulturmarxismus an die Macht gekommen ist, springt er von rechts nach links in dieser Tabelle. Das heißt, nach einer Machtergreifung, wenn er sich erstmal aller demokratischen Scheinlegitimation entledigt hat, die er dann nicht mehr braucht, springt er sofort auf die staatssozialistisch-leninistische Prägung über und wird dann diesen ganzen Vorwandkram, den wird er dann nicht mehr brauchen. Man findet die genozidalen Ideen, die aus dieser Gleichmacherei resultieren, übrigens, wie gesagt, an ganz überraschenden Orten. 1998, 17. Dezember 1998, schlage ich den Economist auf, den ich seit den 80er Jahren lese. Und die Titelgeschichte geht um ein Buch und eine Bewegung, die da gegründet worden ist, die den Selbstmord der Menschheit propagiert. Nach der Devise, wir müssen Platz machen für andere Spezies. Wir sollten uns als Gesellschaft selbst abschaffen und die Menschheit ausrotten. Freiwillig natürlich. Dass das gar nicht möglich ist, dass sich die Gesellschaft freiwillig ausrottet, weil dann eigentlich nicht nur man den Leuten beibringen müsste, keine Kinder mehr zu haben, sondern die Letzten, die müsste man dann auch irgendwie noch zum Selbstmord zwingen. Also Jones-Sekte im Urwald von Guyana, die man in den 70er Jahren irgendwie 800 oder 900 Leute in den Selbstmord getrieben hat. Es gibt keinen freiwilligen Selbstmord einer Gesellschaft. Es gibt immer nur das genozidale Element. Aber dass sich ein Economist dazu verstiegen hat, einen Artikel als Titelgeschichte zu veröffentlichen, der das auch noch für eine diskussionswürdige Idee hält, habe ich 20 Jahre später erst verstanden, was das war. Das war ein Signal, das man nach außen gesendet hat, wo man gesagt hat, wir haben jetzt auch den Economist infiltriert. Und seitdem hat der Economist in seiner Qualität leider massiv abgebaut. Wenn wir uns die Werteerosion anschauen, dann gebiert die Werteerosion die Krise. Das ist ja normalerweise das Thema, mit dem ich die Leute 50 Minuten behellige, dass die kommende Wirtschaftskrise uns hier aus den Angeln hebt und warum sie das tut und warum die Banken nicht mehr funktionieren. Aber letzten Endes haben wir eine vielschichtige Krise der Gesellschaft. Wir haben eine monetäre Krise, die ist die Folge eines Geldsozialismus. Und zwar, weil die Zentralbank den Glauben daran hat und von der Politik darin gestützt wird, dass sie das Recht auf Enteignung durch Inflation hat. Also das muss man sich mal vorstellen. 2% Zielinflation heißt auch, dass sich die Zentralbank anmaßt zu sagen, wir haben das Recht auf Enteignung. Die Wirtschaftskrise, in die wir jetzt reinlaufen und die schon angefangen hat, ist die Folge dieser monetären Krise in Verbindung mit zahllosen Eingriffen in die Märkte und die Eigentumsrechte. Und da ist niemand so schlimm gewesen in 50 Jahren, 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland wie die Regierung Merkel. Mietrecht, Energiepolitik, konfiskatorische Besteuerung der Leistungsträger, Überregulierung aller wesentlichen Märkte für Güter und Dienstleistungen, Vernachlässigung von Bildung und Infrastruktur, Erosion des Rechtsstaats, Unterlassung der Grenzsicherung, Erosion der inneren und äußeren Sicherheit. Die Liste lässt sich über 3 Seiten fortsetzen. Die Krise der Politik ist Ausdruck eines Elitenversagens. Franz Josef Strauß hat mal den schönen Satz geprägt, man muss sich die Gestalten nur anschauen. Muss ich nicht weiter erläutern. Die Krise des Bürgertums ist Ausdruck und Folge eines Bildungsnotstandes und einer durch den Sozialstaat genährten Anspruchshaltung, die Engländer sagen Entitlement dazu. Die Krise der Sicherheit ist eine Folge aus Kombination von Multikulti-Inkompetenz und Verweigerung der geopolitischen Analyse und Realpolitik. und die Krise der Meinungsfreiheit und damit unseres Verfassungsstaates ist die Folge der Unterwanderung, nämlich der Maastricht Institution und des über Jahrzehnte gepflegten Schuldkults der westlichen Zivilisation. Also man hat so eine Art Schuldkult nicht nur in Deutschland wegen der Nazi-Vergangenheit installiert, das hat man in ganz Europa und auch in Nordamerika gemacht, nur sind es da nicht die Nazis, da sind es die Indianerkriege und die Kolonialismus und die Sklaverei und ich weiß nicht was alles. Und dieser Schuldkult führt dazu, dass man die eigene Zivilisation verachtet und alle anderen quasi idealistisch überhöht. Ich nenne es das edle Wilden-Syndrom, an dem leidet unsere Bundeskanzlerin übrigens ganz besonders. Wenn wir das zu Ende denken und dem Sozialismus seinen Lauf lassen, den hält ja bekanntlich weder Ochs noch Esel auf, dann führt das allerdings dazu, dass wir in eine Situation geraten, wo wir unfrei werden könnten, und zwar wirklich unfrei. Dann werden wir uns nicht mehr so treffen können wie hier heute. Jetzt läuft vielleicht irgendwo ein angezapftes Telefon mit, wenn wir hier uns unterhalten. Wahrscheinlich tut es das sogar. Aber wenn der Sozialismus hier sich so weit etabliert, dass er uns das untersagen kann, dann wird er es tun. Und in dem Moment, wo er das tun kann, wird der Sozialismus seine genozidale Natur offenbaren, wie es immer getan hat in der Geschichte. Dimitris Kisoudis hat in seinem Vorwort zu dem schönen roten Büchlein, das ich da vor mir liegen sehe, geschrieben: Zweck des Sozialismus ist es, das Individuum mit seiner Persönlichkeit auszulöschen. Das ist die Basis seiner genozidalen Natur, möchte ich hinzufügen. Er kann überall jederzeit auftauchen, wenn der Mensch die Verbindung zu Gott gekappt hat und das Nichts anzubeten beginnt. Wir werden in den nächsten Jahren, und davon bin ich zutiefst überzeugt, einen Kampf um die Freiheit erleben. Wir haben eine Krise unseres Staates, wir haben eine Krise der Europäischen Union, unserer Gesellschaft. Wir haben gigantische angestaute Ungleichgewichte und die werden sich Bahn treffen. Sie sind am Ende Ausdruck einer Werteerosion, getrieben durch den Kulturmarxismus. Es sind dies die Werte der Freiheit, des Eigentums, der Familie, der Marktwirtschaft und der Souveränität des Volkes. Und sie sind verloren gegangen. Den meisten Menschen in unserem Land ist nicht klar, was diese Werte eigentlich zu bedeuten haben. Dieser Verlust ist zum Teil das Ergebnis von hedonistischer Bequemlichkeit und zum Teil das Ergebnis eines politischen Programms der Frankfurter Schule, die den Marsch der 68er durch die Institutionen als Strategie ihrer Zerstörungsarbeit der bürgerlichen Gesellschaft durchgesetzt hat. Mit dieser Strategie hat die Frankfurter Schule zwar implizit die Überlegenheit der österreichischen Schule anerkannt, aber sie benutzt diese Erkenntnis gleichzeitig als Waffe im Kampf gegen die Freiheit. Und sie war damit sehr erfolgreich. Wenn wir uns die gesellschaftlichen Entwicklungen in ihrer Totalität anschauen und zu Ende denken, dann muss uns klar sein, dass wir jetzt in eine Krise hineinlaufen, die wahrscheinlich ab 2020 ihren echten Höhepunkt erreichen wird, spätestens 2021. Und wo es dann darum gehen wird, Farbe zu bekennen. Und deswegen gilt Dante Alighieri: Die dunkelsten Plätze der Hölle sind reserviert für diejenigen, die sich in Zeiten einer moralischen Krise heraushalten wollen. Und ich möchte Sie alle bitten, sich auf gar keinen Fall in dieser Auseinandersetzung herauszuhalten. Vielen Dank.